Ich denke, das Wichtigste ist einfach, was ein Forscher ausmacht, dass man neugierig bleibt und dass man weiter versucht, vielleicht seine Neugierde zu stillen, indem man versucht, dadurch Lösungswege zu finden.
Ich habe ja eben ein System geschrieben, mit dem man automatisiert aus einem beliebigen KI-Modell Hardware generieren soll, das dann daraus automatisiert eine Art Bauplan generiert, mit dem man sich einen eigenen Chip bauen kann, der wirklich genau auf die Ausführung von diesem KI-Modell spezialisiert ist und deswegen auch besonders schnell und leistungseffizient in dieser Ausführung ist.
Wir reden hier von Rechenleistung, für die man eigentlich schon HPCs braucht, High Performance Cluster, das quasi einfach Supercomputer sind. Hatte ich nicht zur Verfügung, deswegen habe ich einige Low-Tech-Varianten eingeführt.
Ihr hört Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus. Von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Deep Tech Unlocked. Thorsten, wir beide sprechen heute über die Zukunft und wir sprechen mit der Zukunft. Wir begründen heute nämlich eine Art Tradition. Eine Tradition ist ja eigentlich immer etwas, wenn man es mindestens das zweite Mal schon gemacht hat. Wir haben im letzten Jahr das Experiment gemacht, uns ein paar Sieger des Bundeswettbewerbs Jugend forscht vor das Mikrofon zu holen. Und nachdem das sehr, sehr gut funktioniert hat und sehr gut ankam, haben wir uns gedacht, wir laden uns auch die diesjährigen Sieger ein. Die Preisverleihung ist noch nicht so wahnsinnig lange her. Und du warst ja tatsächlich sogar vor Ort. Ich meine, in Herzogenaurach, wenn ich das richtig im Kopf habe, war die Preisverleihung und das Finale bei Schaeffler. Was für Eindrücke hast du denn von dem Abend mitgenommen?
Ja, Thema Tradition, tatsächlich Traditionsunternehmen, Traditionsstandort in Herzogenaurach, Schaeffler. Eine ganz tolle Veranstaltung, erstmal ganz vorneweg. Ich glaube, ich habe in meinem Leben bei einer solchen Veranstaltung noch nie so viel klatschen müssen. Das war wirklich beeindruckend, aber auch deswegen, weil so viele junge Talente auf die Bühne geholt worden sind und zu Recht prämiert und gefeiert worden sind. Also was da an Spektrum junger Menschen aus allen Ecken dieses Landes, auch in unterschiedlichen nochmal Alterskategorien von 15 bis vielleicht in die jungen 20er rein, aber mit Projekten in den unterschiedlichsten Technologiefeldern, Naturwissenschaften, Ingenieurswissenschaften, auch darüber hinaus. Und die Energie in dem Raum, wenn du so geballt nochmal eine Generation siehst, die alle mit einem unglaublichen Eifer und Elan an ihren eigenen, teils sehr komplexen Forschungsprojekten gearbeitet haben. Und dann auch nicht nur die Freude für den Sieger oder die Siegerin, sondern so diese allgemeine auch Stimmung, jeder Einzelne da hat richtig was geleistet und ist zu Recht auf dieser großen Bühne, auch mit Ministerinnen, die dabei sind und bei der Prämierung entsprechende Preise überreichen, viel Prominenz, auch wirklich von Herrn Schaeffler selber, tolle, inspirierende Impulse während dieser Veranstaltung, sodass man wirklich das Gefühl hat, Deutschland kann's noch oder Deutschland kann's wieder und tief aus der Tradition unserer Forschungsstärke heraus und diese jungen Menschen dann sind jetzt hoffentlich alle auf dem Weg, dieses Land in Zukunft ganz positiv zu prägen. Von daher, ich komme mit ganz tollen Eindrücken zurück und hoffe einfach, dass noch mehr und das ist ja auch unser Anliegen mit diesem Podcast über diese tollen Menschen, Persönlichkeiten, Errungenschaften gesprochen wird, dann ist wirklich beeindruckend, was da passiert ist.
Und wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, diesen Leuten eben auch im Rahmen unserer Möglichkeiten eine kleine Bühne zu bieten, dass einfach mehr Hörerinnen und Hörer sich einen Eindruck verschaffen können, worum geht's da eigentlich und weil das größere Ziel ja eigentlich sogar ist, zu sagen, wie können wir so als mittlere Generation auch die Räume schaffen, die Gelegenheiten bieten, nicht nur über die tolle Forschung junger Menschen zu sprechen, sondern in letzter Konsequenz natürlich auch diesen Talent echte Räume zur Verfügung zu stellen, in denen und oder sie einzubinden in Ökosysteme. Wir reden ja oft davon, dass sie ihr Potenzial dann auch wirklich ausnutzen können und dass sie die Unterstützung bekommen, die sie verdienen, weil sie so große Talente sind. Und du, Thorsten, hast drei Finalisten mitgebracht. Du hast also gecastet, kann man gewisserweise sagen. Und ich würde vorschlagen, wir lernen die dreimal kennen und hören mal rein. Ja, liebe Jamila, lieber Malte, lieber Ben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Ja, hallo.
Jamila, um euch mal ein bisschen vorzustellen der Reihe nach. Jamila, du bist 20 Jahre alt, kommst aus Niedersachsen und hast den ersten Preis in der Kategorie Biologie gewonnen für ein medizinisches Forschungsprojekt, das im wahrsten Wortsinne an die Nieren geht. Dazu gleich mehr. Dazu gab es Sonderpreise der Europäischen Kommission und der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Malte, du bist der Jüngste in der Runde. Du bist 15 Jahre alt, kommst aus Bayern und bist Sieger im Fach Mathematik und Informatik. Und du hast die Jury mit einer Arbeit zur schnellen KI ohne Cloud überzeugt. Sehr, sehr zeitgemäß. Auch da sind wir natürlich gleich sehr gespannt. Und Ben, du bist gerade vor ein paar Wochen erst 18 Jahre alt geworden, kommst aus Thüringen und hast den Bundespreis in Physik gewonnen, inklusive eines Forschungsaufenthalts am CERN in der Schweiz und einen Sonderpreis in Quantentechnologien. Das Ganze für ein Projekt für die frühe Entstehung der ersten Sterne. Und obendrauf, weil dir das offensichtlich noch nicht genug war, hast du mit einem noch weiteren Projekt einen Sonderpreis der Bundeswirtschaftsministerin gewonnen, nämlich für eine Arbeit zum Thema Energie. Da ging es um die Optimierung von Windanlagen. Also wir sind schon mal sehr beeindruckt und gratulieren euch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich zu diesen tollen Erfolgen. Und um uns jetzt mal in den Tag so ein bisschen auch mitzunehmen, Malte, ich sagte schon, du gehörst nicht nur hier in der Runde, bist du der Jüngste, sondern du gehörtest auch im Wettbewerb zu den jüngsten Teilnehmern. Man darf nämlich erst ab 15 Jahren an dem Bundeswettbewerb teilnehmen. Welche Chancen hast du dir denn ausgerechnet im Vorfeld auf den Sieg? Und beschreib mal den Moment, als du gehört hast, dass du der Sieger in deiner Kategorie bist.
Ja, also Chancen habe ich mir im Prinzip sehr wenig ausgerechnet. Ich habe es jetzt nicht für unmöglich gehalten, aber ich habe auch definitiv nicht dran geglaubt. Und insofern kam es dann doch ziemlich überraschend, als ich dann doch beim ersten Preis auf die Bühne gerufen wurde.
Jamila, wie cool warst du denn am Tag der Preisverleihung und wie hast du den Moment erlebt?
Also ich war sehr nervös und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht erwartet, aber ich muss sagen, ich habe mich echt gefreut über den Preis und ja.
Ben, wie war dein Erlebnis?
Ja, also für mich kam es ehrlich gesagt ganz schön unerwartet. Also ich bin dort einfach hingegangen mit der Erwartung, dass ich mein Projekt vorstelle und mal schaue, was für Feedback ich jetzt aus dieser Runde bekomme, anstatt aus den beiden vorherigen. Und ich war sehr positiv überrascht.
Und man sieht schon, ihr habt eure Emotionen sehr gut im Griff. Also ich wäre vorher unfassbar nervös gewesen und hätte mich dann also wahnsinnig gefreut. Das habt ihr sicherlich auch. Es ist interessanterweise so, dass, ich sag mal, so die reine Erkenntnis, was da passiert ist, oft ja viele Wochen später einen dann nochmal einholt. Das ist zumindest das, was eure Kollegen, die wir im letzten Jahr interviewt hatten, auch so beschrieben haben, dass es sehr lange gedauert hat, bis es wirklich eingesickert ist. Aber auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, ein sehr emotionaler Moment und auch ein sehr eindrückliches Erlebnis. Dann schauen wir doch mal, womit ihr die Jury begeistern konnte. Jamila, du hast dich mit einem sehr spannenden medizinischen Thema auseinandergesetzt, nämlich mit Nierentransplantationen. Und das betrifft jedes Jahr rund 2000 Menschen in Deutschland. Ganz bekannter Fall war damals ja zum Beispiel, dass Frank-Walter Steinmeier, der heutige Bundespräsident und auch der Schirmherr von Jugend forscht, eine Niere seiner Frau gespendet hat. Und du hast daran geforscht, wie man Patienten nach der Transplantation helfen kann, schwere Nieren- und Herz-Kreislauf-Probleme in den Griff zu bekommen. Wie kamst du denn auf das Thema und was hat dich da angetrieben?
Also ich kam auf das Thema zu Beginn meines freiwilligen wissenschaftlichen Jahres, da ich dort an einem Seminar teilnehmen durfte. Also ich durfte dort einfach zuhören, wie Ärzte über ihre Forschung geredet haben. Und das gab es dann einen Arzt, der über SGLT2-Hämmer geredet hat, aber in Bezug auf andere Effekte. Und da habe ich meinen Betreuer dazu gefragt und er hat mir die Off-Label-Geschichte erzählt und dass er diese auch gerne verschreibt an Nierentransplantierten, auch wenn es dort auch noch keine Evidenz gibt.
Also das weist jetzt schon so ein bisschen auch auf deinen Forschungsansatz hin. Du hast am Anfang ja eine Hypothese gehabt, nämlich dass ein Wirkstoff, und den Namen hast du gerade schon genannt, der bei Diabetespatienten zum Einsatz kommt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der auch für Transplantationspatienten eine große Rolle spielen kann. Wie bist du denn jetzt von dieser Hypothese ausgehend weiter vorgegangen in deiner Forschung?
Auf den Beginn meiner Vorgehensweise kam mein Betreuer. Er hat mich in TrinetX eingeführt. Davor wusste ich noch nicht mal, dass es überhaupt retrospektive Studien gibt, ehrlich gesagt. Deswegen hat er mir das gezeigt und dann dachte ich, dass ich dort auf TriadX dann diese Studie durchführen könnte.
Erklär mal ein bisschen, was ist TriadX und was genau hast du gesucht und wie bist du fündig geworden?
TriadX ist eine internationale Forschungsdatenbank. Sie sammelt Patientendaten weltweit, also zum Beispiel aus verschiedenen Krankenhäusern, die weltweit angelegt sind. Und dann sammelt sie diese Daten und gibt sie dann den Nutzern, die identifiziert, weiter, damit sie an denen arbeiten dürfen. Das wird eigentlich auch vor allem verwendet für Pharmaziefirmen, weil sie dadurch auch sehen wollen, okay, wie viele Patienten haben wir zum Beispiel, dass wir eine bestimmte Studie durchführen können. Also kurz gesagt, das geht eigentlich relativ schnell. Das ist darauf angelegt, dass man Studien schnell durchführen kann damit.
Jetzt sind wir natürlich auch sehr gespannt, was kam denn in deiner Forschung im Ergebnis tatsächlich raus?
Okay, also ich habe mir angeschaut, ob SGLT2-Hämmer Nierentransplantierten helfen können in Bezug auf Herz und Niere und auf den Tod, also ob sie weniger Todesfälle haben. Und die Ergebnisse waren, dass Nierentransplantierte, die SGLT2-Hämmer genommen haben, tatsächlich weniger Todesfälle hatten und es dort auch geringere schwere Nierenereignisse gab. Also zum Beispiel, dass sie keine schwere Nierenerkrankungen mehr hatten oder keine Dialysefälle mehr vorkamen. Aber bei den Herzereignissen kam nichts, sag ich mal, Konsistentes raus.
Okay, aber zumindest klingt das mal so, als hättest du einen Kanal damit auch entdeckt, der späteren oder zukünftigen Patienten durchaus helfen kann, also insbesondere diese Nierenschädigungen zu vermeiden. Ist das denn auch ein Thema, das du jetzt weiterverfolgen wirst und wo du vielleicht die Idee hast, das, diese Erkenntnis auch an den Patienten zu bekommen?
Ich würde vielleicht nicht genau weiterforschen, was SGLT2-Hämmer angeht, da auch meine, sage ich mal, Materialien etc. relativ begrenzt sind. Eine retrospektive Studie war auch nur möglich, weil ich dort auch den Patientenschutz einhalten konnte. Sonst müssten es eigentlich noch mehr Regeln geben. Ansonsten würde ich eigentlich genereller forschen, wie man Nierentransplantierten helfen kann wegen der Immunsuppressiva. Das war auch einer meiner Hauptgründe, warum ich damit gestartet habe.
Also dass sozusagen die Abstoßungsreaktionen nicht so stark sind nach der Transplantation?
Genau.
Jetzt hat die Jury in deinem Fall besonders hervorgehoben, dass du ein sehr umfangreiches statistisches Methodenspektrum eingesetzt hast. Und die Jury war auch sehr beeindruckt von deinen tiefen medizinischen Kenntnissen. Wann und wie hast du dir die denn alle angeeignet?
Also ehrlich gesagt habe ich damit angefangen, als ich mein FJ auch angefangen habe, mein freiwilliges wissenschaftliches Jahr. Dort habe ich dann angefangen, Papers zu lesen, habe mir angeschaut, wie andere retrospektive Studien vorgegangen sind. Und ich habe mir dann auch ehrlich gesagt immer so die Krankheiten etc. aufgeschrieben. Am Anfang wusste ich nämlich noch gar nichts. Deswegen habe ich mir eine Liste gemacht mit allen Krankheiten und weiteren Sachen, die halt mit Nierentransplantierten zu tun hatten. Und dadurch habe ich mir dann halt mehr Wissen angeeignet zu dem Thema.
Und das statistische Wissen, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das über das klassische Schulwissen auch so ein kleines bisschen hinausgeht, oder?
Die statistischen Methoden, die ich angewendet habe für die Studie, die werden nicht in der Schule gelehrt, weil sie auch sehr spezifisch auf solche Studien halt ausgerichtet sind. Die habe ich mir tatsächlich auch angelernt in meinem freiwilligen Jahr, aber das dann auch eher über TrinetX. TrinetX bietet nämlich für Nutzer ein Helpcenter an. Das heißt, man kann dort zum Beispiel Fragen stellen. Ich wusste zum Beispiel einfach nicht, was Überlebenszeitkurven sind. Dann kann ich das einfach eingeben auf Englisch und dann erklären die das auch ganz einfach für einen. Das hat mir auch sehr weitergeholfen am Anfang.
Das klingt sehr stark und vor allen Dingen ein tolles Forschungsthema, was eben auch eine sehr greifbare Anwendung hat. Das finde ich auch hochinteressant. Und wir kommen mal jetzt zu einem zweiten Thema, was auch eine sehr griffige Anwendung hat, Malte. KI ist ja in aller Munde und aus dem Alltag überhaupt nicht mehr wegzudenken. Die meisten KIs laufen ja in der Cloud beziehungsweise im Rechenzentrum. Aber für einige Anwendungen wäre es deutlich praktischer, wenn die Berechnungen direkt vor Ort laufen könnten. Was für Beispiele hattest du denn da am Anfang im Kopf, als du dich auf die Reise gemacht hast? Und was hat dich an dem Thema so fasziniert?
Ja, es gibt eben viele Anwendungen, bei denen das nicht nur praktischer wäre, sondern sogar notwendig, da sie entweder keine Verbindung zum Internet haben oder das einfach viel zu langsam wäre. Sowas wären zum Beispiel im Weltall bei Satelliten oder irgendwelchen Rovern oder auch am LHC bei den Trigger-Systemen. Da wäre auch ein Rechnen, was nicht direkt lokal vor Ort ausgeführt wird, viel zu langsam. Sowie auch im Auto oder im Handy. Dort ist es auch einfach deutlich energiesparender, das Ganze auf kleinen Chips laufen zu lassen als auf großen. Das kommt jetzt auch zu meinem zweiten Punkt. Nicht nur die Netzverbindung ist relevant, weil bei einigen Anwendungen kann die KI auch lokal auf Grafikeinheiten ausgeführt werden. Aber die sind eben deutlich rechenintensiver und komplexer als die Lösung, die ich entwickelt habe, was die auch für solche Anwendungen dann eben praktikabel macht.
Wie hast du dich denn jetzt ganz konkret in deinem Forschungsprojekt dem Problem genähert?
Also ich habe zuerst mal angefangen, ein bisschen Problemdefinitionen zu schreiben, was ich genau von meiner Software haben will, was sie können soll, was man reingeben soll und was rauskommen soll. Und das dann stückweise implementiert.
Und implementiert heißt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, es geht immer um Hardware und Software in deinem Fall.
Genau, richtig. Ich habe ja eben ein System geschrieben, mit dem man automatisiert aus einem beliebigen KI-Modell Hardware generieren soll. Das heißt, dass ich für jede beliebigen KI-Bausteine ein bisschen Hardware schreiben muss und entwerfen muss, die effizient in dessen Ausführung ist und dann noch ein bisschen Software dazu schreiben muss, das die automatische Übersetzung des KI-Modells in diese angepasste Hardware dann ermöglicht.
Kannst du mal, ich sag mal, für den geneigten Laien, der jetzt vielleicht nicht jeden Tag mit KI, Software und Hardware zu tun hat, vielleicht noch ein bisschen deinen Lösungsansatz beschreiben, was sozusagen das Besondere deines Ansatzes ist, wenn du sagst, man schreibt ein Modell für eine bestimmte Hardware?
Ja, was ich eben mache, ist, anstatt dass ich eine große Recheneinheit habe, die zwar sehr generisch ist und deswegen auch alles per Software ausführen kann, jedes KI-Modell, habe ich ein System, das basierend auf einem KI-Modell, was genau für eine Sache funktioniert, sei es ein Sprachmodell, sei es ein Modell zur Bilderkennung oder irgendwas anderem, das dann daraus automatisiert eine Art Bauplan generiert, mit dem man sich einen eigenen Chip bauen kann, der wirklich genau auf die Ausführung von diesem KI-Modell spezialisiert ist und deswegen auch besonders schnell und leistungseffizient in dieser Ausführung ist.
Okay, verstanden. Und jetzt hast du ja tatsächlich das eben nicht nur theoretisch beschrieben, sondern du hast natürlich einen Prototypen dir auch gebaut und getestet. Was war denn deine erste Anwendung, die du im Kopf hattest und wie überrascht warst du von dem Ergebnis?
Ja, also ich habe zunächst einmal beim Debugging und beim Entwicklungsprozess habe ich das Ganze anhand eines kleinen Modells gemacht, was handgeschriebene Ziffern erkennen kann. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist halt eben ein schönes Modell, an dem man einfach nachvollziehen kann, die Schritte der Implementierung und was man auch eben bei der am Stand gut zeigen kann. Und insofern, ich war schon überrascht, als ich das erste Mal funktioniert habe, weil ich eben 2 oder 3 Monate erstmal daran gesessen habe, die ganze Software überhaupt in einen halbwegs fehlerfreien Zustand zu bringen. Insofern war ich da schon überrascht, aber ich hatte ja schon von Anfang an das Ziel, dass es funktionieren sollte.
Ja, davon gehen wir ganz fest aus. Und trotzdem kann man sich vorstellen, dass man doch auf sehr viele Hürden, Widerstände, Schwierigkeiten und Rückschläge stößt. Was ist denn in deinem Vorhaben sozusagen die technisch größte Schwierigkeit gewesen, vor der du standest und wo du vielleicht auch, als du angefangen hast, noch nicht unbedingt wusstest, ob du diese Hürde überwinden kannst?
Ja, also 2 Dinge. Erstmal im Prozess ist das Schlimmste das Debugging der Hardware, weil bei der Hardware ist das Problem, dass man nicht alles wie bei der Software sieht, weil alles sowieso im Rechner vorhanden ist, sondern man hat Kabel und Transistoren und Gatter, wo man eben nicht einfach mal reinschauen kann und schauen, was da passiert. Das heißt, man muss extra über ein ganz kleines Zeitfenster kann man sich mittels Logic Analyzers anschauen, welche Signale wie gesetzt sind, aber das eben nur für einen ganz kleinen Zeitraum und für ganz wenig Signale, was das Debugging extrem aufwendig macht. Und zweitens, die große technische Hürde ist, dass zum Beispiel bei einem Grundbaustein der KI das ganze Problem speicherbegrenzt ist. Das heißt, dass die ganzen verschiedenen Zahlen, die für die Berechnung notwendig sind, alle im Speicher stehen und für die Berechnung geladen werden müssen, was deutlich aufwendiger ist als bei der Berechnung von diesem Baustein. Das heißt, da galt es dann wirklich aus dem Speicher einen möglichst großen Durchsatz herauszukriegen.
Jetzt ist ja im Kontext von KI und überhaupt von Anwendungen auch in Software das Thema Edge Computing ein großes Schlagwort. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, können deine Anwendungen genau diese Form von KI on the Edge sozusagen, ohne dass ich eine zentrale Cloud dafür nochmal habe, in Einsatz bringen. Wie siehst du denn konkret das Potenzial jetzt deiner eigenen Erfindung auf diesem Weg sozusagen zur Edge und wirst du selber auch dranbleiben an dem Thema?
Ja, also das Potenzial ist auf jeden Fall, dass anstatt ein Entwicklungsteam beauftragen zu müssen, um über einen halbwegs langen Zeitraum einen angepassten Chip für die Ausführung von einem KI-Modell auf der Edge eben zu entwickeln, dass dieser ganze Prozess von meiner Software automatisiert wird und dadurch enormes Einsparungspotenzial an Zeit und auch im Entwicklungszyklus, das den deutlich effizienter macht.
Ja, okay, das heißt also, die Chancen steigen, dass wir diese Arten von Anwendungen vielleicht in Zukunft auch öfter mal sehen werden, wenn sie sozusagen vielleicht auch durch die Hilfe deines Tools deutlich einfacher, schneller umzusetzen sind. Vielleicht abschließend gefragt, hat schon das erste IT-Unternehmen angerufen und dich um Hilfe gebeten, beziehungsweise versucht, dir die Schulkarriere auszureden und dich rüberzuziehen?
Nee, angerufen tatsächlich noch nicht. Bei der Messe waren aber ein paar Leute aus Wirtschaft da.
Okay, also die werden sicherlich in deiner Nähe bleiben und verfolgen, was du tust. Ben, um mal zu deinem Thema zu kommen, du hast dich mit dunkler Materie beschäftigt. Klär uns bitte auf, was ist das genau und was hat dich daran so fasziniert?
also dunkle Materie zu beschreiben, das wäre jetzt ein bisschen zu umfangreich im Detail, deswegen mache ich es kurz. Wir stellen uns das Universum jetzt mal als einfach gesagt eine Fläche vor, in der wir ganz, ganz viele helle Zentren haben, welche man als Materie bezeichnen kann. Die haben eine Masse, die können wir sehen, wenn sie nah genug dran sind. Die besitzen eine gewisse beschreibbare Größe und andere physikalische Eigenschaften, wie daraus folgend auch die Gravitation. Jetzt ist es allerdings so, dass zwischen diesen hellen Bereichen ein Haufen dunkle Bereiche sind. Diese dunklen Bereiche bezeichne ich jetzt einfach mal als die dunkle Materie in dem Szenario. Und jetzt ist es so, dass wir diese vielen Punkte in dieser schwarzen Masse nicht von jedem Punkt aus sehen können. Sozusagen nicht jede Beobachtung ist von jedem Punkt aus möglich. Und irgendwoher müssen dort Diskrepanzen kommen, welche auf einer gewissen Ebene erklärbar sind. Ein Erklärmodell dafür zum Beispiel ist die dunkle Materie. Und ich wollte beschreiben, wie die dunkle Materie in dem Szenario aufgebaut wäre, dass sie eben kein Feld aus ganz, ganz vielen Punkten ist, sondern stattdessen als ein kohärentes Feld.
Und du hast ja konkret untersucht, welche Rolle sogenannte Axionsterne im frühen Universum gespielt haben. Was sind Axionsterne und wie kamst du drauf, dass die was mit der Entstehung der ersten Sterne zu tun gehabt haben könnten?
Da müsste ich theoretisch noch ein ganzes Stück weiter ausholen. Also erstmal, wie das bei mir angefangen hat, ich wollte ein Waschmittel aus den 70ern googeln, das hieß Axion. Das war irgendeine Quizfrage in der Tagesschau, glaube ich, keine Ahnung. Dann bin ich zufällig auf das Partikel gestoßen. Und jetzt ist es so, dass das Axion an für sich nichts Neues ist. Das habe ich nicht erfunden, nicht postuliert, ist allgemein, ich glaube, seit den 60ern in der Literatur bekannt. Das ist ein sogenannter hypothetischer Quasipartikel. Hypothetisch, weil wir nicht wissen, ob es den wirklich gibt. Und Quasipartikel, weil es quasi ein Partikel ist, so gesehen. Also es sind quasi nicht wirklich Partikel mit einer Masse, sondern ganz, ganz viele Wellenfelder, welche sich so positionieren und überlagern, dass im Wechselwirkungsmodell eine Art Scheinpartikel entsteht und das sind Quasi-Partikel. Jetzt muss man auf der anderen Seite sehen, dass das Axion was tatsächlich Physikalisches ist, aber das können wir mathematisch und informatisch nicht so einfach beschreiben. Dafür brauchen wir an der Stelle einen Soliton, was quasi die kohärente Beschreibung des Axions in einer linearen Gleichungsebene wäre. Das ist sozusagen der wichtigste mathematische Kern, welchen ich ineinander überführen muss. Und ist sozusagen diese Solitonengleichung einfach gesagt gelöst für den Fall von dem Axion an bestimmten Stellen, dann ist dort ein Axionstern. Das heißt sozusagen, das Feld aus ganz, ganz vielen Axionklumpen und ganz, ganz vielen dunkle Materie-Konstellationen ist jetzt beschreibbar über einen Soliton und dann ist es ein Axionstern.
Und wie kommst du dann sozusagen zu der Erklärung der Entstehung der ersten Sterne, die das ja sozusagen dann das ein Stück weit auch das Ergebnis deiner Arbeit gewesen ist?
Man hat bereits seit längerer Zeit vermutet, dass Axionen für die erste Entstehung der Sterne verantwortlich sein können. Das ist prinzipiell nicht neu. Was ich vor allem gemacht habe, ist ein neuer Grenzfall, dazu aber gleich mehr. Man geht davon aus, dass die Axionen aufgrund ihrer verschiedenen Eigenschaften wie ihre Oszillationen, ihrer Masse, ihrer Energie und anderen Eigenschaften einen Potentialkessel bilden. Das heißt sozusagen, wir haben einfach gesagt einen Tisch. Auf einem Tisch hat jede Fläche gleich viel Potenzial. Das heißt sozusagen, wenn ich ein Staubkorn an die Position von dem Tisch packe, ist es egal, wo er ist, hat immer gleich viel Potenzial. Jetzt gehen wir aber von einer Stelle auf dem Tisch aus, wo eine Art Kessel ist. Das heißt sozusagen, dort ist nicht nur kein Potenzial, sondern sogar ein negatives. Und irgendwie muss das Potenzial jetzt wieder aufgefüllt werden. Das ist das gleiche Prinzip wie ein Ball, der auf dem Berg liegt und zurück ins Tal rollen will. Und deswegen wurde vermutet, dass das Gas, aus dem die Sterne entstehen, halt eben diese Potenzialtöpfe auffüllen will. Und dadurch ist das Gas jetzt so dermaßen komprimiert, dass die Sterne entstehen können nach unserem physikalischen Verständnis. Jetzt ist es allerdings so, dass diese These für längere Zeit verworfen wurde, weil die direkte Kopplung zwischen Axion und baryonischem Gas, quasi das Gas, aus dem die Sterne entstehen, mathematisch inkohärent ist. Das heißt sozusagen, die Oszillation des Axions ist so dermaßen hoch im Gegensatz zu der langsamen Oszillation des Gases, dass die beiden Strukturen nicht gebunden werden können. Nach unserem Verständnis der Physik also quasi eine unmögliche räumliche Aufteilung, dass die beiden am selben Ort existieren können Und ich habe jetzt den adiabatisch gemittelten Attraktor-Grenzfall eingeführt. Was heißt, dass ich das Ganze auf einer chemischen, einer mathematischen und einer Eulerschen Ebene beschreibe, wodurch ich quasi die Gasdynamik mit untersuchen kann.
Und dann hast du im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Simulation angestellt, die diese Ebenen zusammenbringt. Kannst du in einfachen Worten beschreiben, um was genau am Ende zu beschreiben und zu testen?
Also meine Simulation Halo Genesis ist ein physikalisches Simulationsframework. Das heißt sozusagen, da liegt eine Engine dahinter, die die ganzen wichtigen physikalischen Prozesse, die ich simulieren will, einfach gesagt anlegt und dann schaut, wie interagieren diese verschiedenen Prozesse und Effekte miteinander. Einfach gesagt, man kann sich das so vorstellen, ich packe dort das Axion quasi in ein Feld mit einem Haufen Gas, dem, was ich behaupte, was dunkle Materie ist und das, was das Gas machen soll und schaue, wie entwickelt sich das und rechne das auf das heutige Universum hoch. Das ist extrem rechenintensiv. Wir reden hier von Rechenleistung, für die man eigentlich schon HPCs braucht, High-Performance-Cluster, das quasi einfach Supercomputer sind. Hatte ich nichts zur Verfügung, deswegen habe ich einige Low-Tech-Varianten eingeführt. Zum Beispiel habe ich eine Ghost Machine mit einem Interface, in meinem Fall war das mein Handy, und einem zweiten Laptop gebaut, wodurch ich die Parallelisierungsprozesse auf einem Float64-Prozessor umbauen konnte, als quasi neue MPI-Interfaces. Das klingt jetzt sehr komplex, ist aber vergleichbar mit dem, was Malte gemacht hat, nur ohne den KI-Aspekt. Das heißt sozusagen, ich will einfach Rundungsfehler in sehr häufig wiederholenden Prozessen vermeiden, indem ich die Maschinen konvergieren lasse. Das ist recht wichtig, um überhaupt überprüfen zu können, ist das jetzt, was ich am Ende habe, tatsächlich ein Stern, tatsächlich eine Gasanhäufung, tatsächlich ein physikalischer Effekt oder ist es einfach nur Unsinn, welcher sich dort aufgrund von verschiedenen Verschränkungseffekten oder Überlagerungseffekten wie Aliasing oder Biasing gebildet hat.
Jetzt hast du ja schon die Entstehungsgeschichte erzählt, die ja einem Zufall entsprungen ist. Also auf der Suche nach einem Waschmittel der 70er Jahre natürlich eine fantastische Geschichte. Als du dann auf deinem Forschungsfeld selber unterwegs warst, war das erstmal reines Erkenntnisinteresse, was dich angetrieben hat? Oder gibt es sogar etwas, was man mit diesen Ergebnissen, die du jetzt generiert hast, im engeren Sinne auch machen kann? Also jenseits der reinen Erkenntnis und der Beschreibung bestimmter Phänomene.
Es war vor allem das Interesse am Erkenntnisgewinn, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der praktische Sinne am Preis vom Brot ändert es jetzt natürlich nichts. Im weitesten Sinne ist es tatsächlich aber recht interessant für unsere aktuellen Beobachtungen. Also wir schicken ja Weltraumteleskope hoch oder bauen neue Teleskope und Instrumentationen auf der Erde. Und wir legen die auf bestimmte Parameter aus. Das heißt sozusagen, wir bauen ein Instrument, was speziell darauf ausgelegt ist, zum Beispiel sehr heiße dunkle Materie zu erfassen, sehr kalte dunkle Materie zu erfassen, sehr schnelle, sehr wechselwirkende und so weiter und so fort. Und es ist einfach sehr wichtig, den Bereich einzugrenzen. Also das Axion zum Beispiel existiert auch in zwei relevanten Massebereichen. Das heißt quasi, wir wissen nicht wirklich, wie rotiert das Axion, wir wissen nicht, wie schnell ist das Axion, wir wissen nicht, wie schwer es ist. Aber wir arbeiten uns nach dem Ausschlussverfahren vor. Das heißt sozusagen, der Beitrag wäre jetzt eher in Richtung Partikelphysik tatsächlich, anstatt tatsächlich Kosmologie für DESY oder CERN vielleicht recht interessant.
Und das hatte ja auch die Jury hervorgehoben, dass du ein hochaktuelles Forschungsgebiet mit deiner Arbeit tatsächlich auch erweitert hast. So funktioniert ja eben Wissenschaft auch, sehr beeindruckend. Gab es denn, weil du auch von wir vorhin gesprochen hast, gab es denn Reaktionen aus der wissenschaftlichen Community schon auf deine Arbeit?
Also die Arbeit ist scheinbar schon durch ganz Deutschland gegangen, wie ich das so in der Hinterhand mitbekommen habe und auch irgendwie nach Italien. Die Meinungen sind natürlich gemischt, das ist gut, würde ich behaupten. Also es soll natürlich heiß diskutiert werden. Es ist ein, also wenn das, was ich gemacht habe, stimmt, dann stimmen andere Thesen natürlich nicht, so einfach ist es. Aber der allgemeine Konsens, also ist gut. Ich würde behaupten, an für sich ist, waren sehr positive Reaktionen dabei. Viele heben halt eben die Kreativität hervor. An für sich ist natürlich noch keine Arbeit jetzt auf einem hochwissenschaftlichen Niveau, aber es kommt daran, so langsam zumindest. Und ich arbeite momentan auch an einer Publikation zusammen mit einigen Leuten, die ich jetzt über Jugendforscht kennengelernt habe. Ich denke, das bringt mir auch noch mal eine Menge Reaktionen und Kommentare, mit denen ich dann hoffentlich meine Arbeit noch erweitern kann.
Sehr stark. Also kann man auch nur zu gratulieren, Ben. Gibt, glaube ich, wenig Menschen in deinem Alter, die sich soweit schon auch in Forschungscommunities damit einen Namen gemacht haben. Wir werden das natürlich weiter verfolgen und die Welt hat es an dieser Stelle unter anderem zuerst gehört. Ich glaube, man kann eine Menge lernen aus diesen faszinierenden Geschichten.
Definitiv. Was noch recht interessant ist, ich habe ja auch den Preis für die Arbeit auf dem Gebiet der Quantenverschränkung gewonnen. Das ist auch mit dem Forschungsaufenthalt in Garching verbunden am Fountain Lab. Und ich wurde da jetzt gebeten, noch ein Essay über meine Arbeit quasi zusätzlich zu schreiben, in der ich die Quantenverschränkungsaspekte, also es ist ein Teil meiner Arbeit, es ist nicht der Hauptteil, aber es ist trotzdem recht interessant, nochmal näher zu bringen und in dem Essay etwas ausführlicher zu schreiben, auch mit ein paar Visualisierungen hoffentlich. Und wen es interessiert ist, kann man dann demnächst auf der Website der Stiftung nachlesen, kann sich das dort anschauen. Ansonsten bei Interesse immer gerne anfragen für die Arbeit.
Das sind wirklich ganz beeindruckende Projekte und ich hatte ja das große Glück, dass ich auch vor Ort sein durfte bei eurer Prämierung und jetzt haben wir ja nochmal einen tieferen Blick reinbekommen. Ich möchte mit euch drei jetzt ein Stück weit rauszoomen aus dem eigentlichen Projekt und auf euch als Persönlichkeiten, auf Forscher schauen und auch den Kontext, in dem ihr gewirkt habt und vielleicht dann in Zukunft auch noch wirken werdet. Vielleicht mal, Jamila, was macht denn für dich überhaupt einen Forscher, eine Forscherin, jemand, der innovativ ist, aus? Oder vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive gefragt, wie seid ihr drei denn hier anders als viele zum Beispiel eurer Klassenkameradinnen oder Freunde im Freundeskreis?
Also ich würde sagen, anders jetzt nicht, aber ich denke, wie auch aus den Geschichten bis jetzt rauskam, merkt man schon oft, dass auch solche Probleme oder solche Studien, die da am Ende rauskommen, eigentlich aus so kleinen oder Zufallsproblemen auftauchen. Zum Beispiel bei mir war es ja so, es ist einfach aus Zufall war ich an dem Tag beim Seminar dabei oder aus Zufall war ich genau bei diesem Betreuer, bei meinem FEJ. Und ich denke, das Wichtigste ist einfach, was einen Forscher ausmacht, dass man neugierig bleibt und dass man weiter versucht, vielleicht seine Neugierde, sag ich mal, zu stillen, indem man halt auch versucht, dadurch Lösungswege zu finden. Und auf jeden Fall, was für mich auch wichtig war, was ich auch denke, was ein Forscher ausmacht, ist, dass man auch versucht, immer selbst die Ergebnisse zu hinterfragen oder nicht einfach zu versuchen, voreingenommen auf die Sache zu gehen. Zum Beispiel habe ich das versucht, am Anfang zu machen, weil meine Ergebnisse für Herzkrankheiten ja nicht gut ausfiel. Und dann dachte ich einfach nur, dass es an mir liegt und dass die auf jeden Fall positiv sein müssten. Aber eigentlich müssen die das ja gar nicht. Also SGLT2-Hämmer müssen das ja eigentlich gar nicht beweisen. Es geht ja allein um die Idee beziehungsweise um den Drang dahinter, mal eine erweiterte Evidenz zu haben zu Nierentransplantierten und zum Medikament. Und ich denke, das ist auch teilweise eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, die man wahrscheinlich sein Leben lang auch erlernen muss, dass man immer kritisch hinterfragt.
Das ist schon mal zwei sehr schöne Aspekte beschrieben mit der Neugierde, der stetigen und dem selbstkritischen Denken und immer wieder hinterfragen. Malte, möchtest du noch irgendetwas ergänzen? Siehst du vielleicht noch Fähigkeiten und Eigenschaften von Forschern, die Jamila gerade nicht genannt hat und die du vielleicht auch bei dir selber vorfindest?
Ja, also ich denke, es geht auch viel einfach um Durchhaltevermögen, dass selbst wenn man eine gute Idee hat, dass man dann sie auch wirklich verfolgt und auch dranbleibt, weil sonst wird daraus natürlich auch nichts.
Auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt in der ganzen Sache. Ben, was unterscheidet dich von anderen oder hast du einfach das Glück gehabt, über den Zufall schon zu stolpern, wie Jamila das eben so auch beschrieben hat? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich denke, als Forscher ist es auch sehr wichtig, darüber zu reden. Also ich merke, dass wenn ich mit irgendwelchen Professoren rede oder mit irgendwelchen Leuten, die jetzt in der Industrie sind, die kommen einfach sehr wenig dazu, tatsächlich über das zu reden, was sie tatsächlich forschen. Was ist für den Autonomalverbraucher einfach zu hoch. Und deswegen, die freuen sich richtig, da geht einem richtig das Herz auf, wenn die tatsächlich mal danach gefragt werden, was sie machen. Und das merke ich auch selber. Ich meine, es ist ja doch was sehr Komplexes, was wir alle drei hier gemacht haben. Und die Nachfrage ist einfach am Ende des Tages nicht extrem hoch. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Aber ich freue mich immer, wenn ich darüber erzählen kann. Und es motiviert mich auch sehr, darüber zu reden. Und ich denke einfach, es ist sehr wichtig, transparent zu arbeiten am Ende des Tages. Also auch meine Simulation zum Beispiel kann man sich vollkommen online anschauen, wenn man will. Es ist einfach schön, in einer Community zu sein. Deswegen immer auf andere zugehen, das macht einen guten Wissenschaftler meiner Meinung nach auch raus.
Auch das ist ein toller Aspekt, auf den würde ich gleich zurückkommen, Ben. Aber ich möchte vorher nochmal auch auf den Punkt gehen, den Malte angesprochen hat, dieses Durchhaltevermögen. Und wir haben ja eben auch schon gehört, es gibt so Aspekte in so einem Forschungsprojekt, da geht mal was schief oder das hätte man vielleicht anders erwartet. Gab es so einen Moment, wo es wirklich schwierig war, die Motivation hochzuhalten im Projekt? Und wie habt ihr das dann überwunden? Mit welchen eigenen Strategien? Vielleicht fängt Malte an und danach würde ich auch Jamila gerne dazu hören.
Ja, also wichtig ist natürlich auch der Prozess, dass man auch während dem Prozess das Ziel sieht, dass man stetig daran arbeitet, so dass man dann auch wirklich weiß, wenn das jetzt fertig ist, dann läuft die ganze Sache und das ist dann natürlich auch ein super schöner Moment und auch dann auch über das ganze Projekt hinweg motivierend. Und was natürlich auch ein bisschen motivierend ist, ist auch irgendwo die Jugendvorstädtlein.
Okay, natürlich. Der zeitliche Druck allein führt dazu, dass man natürlich fleißig weiterarbeitet. Und du hast ja gleich schon zu Beginn bei der Projektbeschreibung gesagt, du wusstest, am Ende muss das ja irgendwie funktionieren und du hast da stetig darauf hingearbeitet. Gab es bei dir, Jamila, irgendwann einen schwierigen Moment und wie hast du ihn überwunden?
Tatsächlich waren die ersten 1,5 Monate sehr schwierig für mich, was halt die Studie angeht. Also ich saß ja dann, weil das auch zu meinem FEJ gehört hat, saß ich dann auch jeden Tag so 8 Stunden an der Studie. Und man muss sich auch vorstellen, dass die ersten 1,5 Monate beziehungsweise auch 2 Monate eigentlich gar nichts rauskam. Nicht mal gute Nierenereignisergebnisse. Und das, was mir halt trotzdem die Motivation, sag ich mal, gegeben hat, da weiterzumachen, ist eigentlich auch eher gewesen, weil ich es eigentlich nur hinkriegen wollte erstmal. Es hat jetzt erstmal keinen tieferen Grund gehabt. Also ich mag es halt einfach so, erstmal Probleme zu haben. Das klingt komisch, aber ich mag es halt, Probleme zu haben, wo ich halt dann versuche, diese zu lösen. Und dann kann ich auch teilweise sehr hartnäckig sein, wenn ich mal an einem etwas schwierigeren Problem stehe. Deswegen
sehr gut.
Ist es dann so gekommen.
Also wirklich auch der Ehrgeiz, diese Challenge zu überwinden, vor der du da standest und du hast auch da Durchhaltevermögen gezeigt und die Neugierde nie aufgegeben, nach neuen Lösungswegen zu suchen. Ben, du hast gerade eben ja davon gesprochen, Teil einer Community zu sein. Probleme löst man ja auch dadurch, indem man sich eben mit anderen Leuten bespricht, indem man Hilfestellungen bekommt. Jetzt seid ihr als Einzelperson ja prämiert worden, aber wie wichtig sind denn andere Menschen, sind ein Team, sind Mentoren in diesem Prozess der Forschung, gerade bei solch komplexen Projekten, die ihr hier vorangetrieben habt?
Also muss ich ganz ehrlich sagen, sind bei mir ein bisschen an der falschen Adresse, weil ich habe das tatsächlich weitestgehend allein gemacht. Bei mir der wichtigste Teil war tatsächlich Didaktik. Also in Thüringen war es so, nach dem Regionalwettbewerb und auch nochmal nach dem Landeswettbewerb gab es nochmal ein Coaching. Das waren bei uns nochmal 2 Tage, wo wir quasi nochmal intensiver von Paten, das sind ehemalige Teilnehmer, Unternehmer, Professoren und so weiter, nochmal konkret auf den Bundeswettbewerb vorbereitet wurden. Ich fand das extrem hilfreich, muss ich sagen. Also bei mir das größte Problem war mit Abstand Didaktik. Also ich habe das selbst jetzt, würde ich behaupten, noch sehr unverständlich erklärt. Aber es war vorher noch deutlich schlimmer, das muss man ja mal im Vergleich sehen. Deswegen, mir hat das sehr viel gebracht, ein bisschen zu erzählen, was ich tatsächlich gemacht habe, auch wenn es keiner verstanden hat. Aber die haben sich dort wirklich reingekniet und es ist sehr wichtig, solche Leute zu finden, die das auch wirklich interessiert, was man macht und die jetzt sich das nicht nur anhören, was sie sich anhören müssen. Selbst wenn die Ahnung haben, wenn die Person nicht für das brennt, was ihr macht, dann ist das etwas sinnlos, meiner Meinung nach.
Ja, aber auch das ist ja nochmal ein wichtiger Aspekt, dass man für eine Sache brennen muss. Und wir können das, Thomas und ich kennen das aus unserer Welt von Gründerinnen und Gründern. Da ist der meiste Pitch auch offen gestanden schlecht. Also der kurze Pitch, der das eigene Projekt, die Idee beschreibt. Aber gerade auch, wie du es eben gesagt hast, darüber zu sprechen, in die Community zu gehen und ihn immer wieder zu verbessern und sich das Feedback einzuholen, ist ein ganz wichtiger Aspekt da, damit das irgendwann sitzt. Und ich finde, ihr habt das alle drei ganz hervorragend hier heute bereits erklärt. Malte, welche Hilfestellung war für dich wichtig? Und du hast im Bereich KI geforscht. Man kann ja wahrscheinlich die KI auch schon als kleinen Freund und Helfer einsetzen in der Entwicklung von Forschungsprojekten. Hast du das in irgendeiner Weise getan oder haben Freunde, Familie, Experten? Wer war deine große Hilfe auf dem Weg?
Ja, also ein bisschen KI habe ich natürlich auch genutzt und zwar auch teilweise hilfreich. Aber wo ich mich auch anschließen muss, ist an Ben. Das Coaching, was ich auch hatte, war wirklich sehr hilfreich für den Bundeswettbewerb. Und dazu auch noch: Ich habe das Projekt zwar weitgehend alleine gemacht, aber es wäre trotzdem vermutlich nicht möglich gewesen ohne meinen Projektbetreuer Rolf-Dieter Klein. der mich auch letztes Jahr dann dabei unterstützt hat und mich dann auch auf die Idee gebracht hat, überhaupt mit FPGAs, also den kleinen rekonfigurierbaren Chips, anzufangen.
Und Jamila, du warst ja im MHH so richtig auch eingebunden in so eine kleine Forscher-Community, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie war denn das für dich in der Interaktion? Von wem und wie hast du von anderen gelernt?
Also erstmal, ich habe eigentlich nur hauptsächlich mit meinem Betreuer geredet. Das war Bernhard Schmidt. Und ich habe mich dann immer so jede Woche mal mit ihm getroffen, für eine Stunde. Und dann haben wir darüber geredet, was ich für Ergebnisse habe oder was ich noch andere Sachen zu tun habe.
Vielen Dank dafür. Dann haben wir auch den Aspekt sehr, sehr gut verstanden. Und ich würde jetzt noch, Motivation kann man ja auch aus Rollenvorbildern erlangen. Gibt es Menschen, die euch im ganz Besonderen inspiriert haben oder heute noch inspirieren auf dieser Reise? Malte, gibt es irgendjemand, der dein Vorbild ist? Das muss jetzt gar kein großer Name sein, aber irgendjemand, an den du dich auch orientierst in deinem Wirken.
Ja, also Vorbild wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jemanden, wo ich sagen würde, dass die Person einiges im Leben richtig gemacht hat und man sich daran auch ein Beispiel nehmen kann, wäre jetzt zum Beispiel Linus Torvalds.
Warum er?
Weil er eben auch einen sehr wichtigen Teil zur Gesellschaft und zum modernen Leben mit Linux beigetragen hat und das Ganze dann auch noch Open Source gemacht hat und was natürlich auch ein sehr risikoreicher Schritt war, der aber dann eben auch zum Erfolg geführt hat.
Sehr schön. Ben, hast du ein Vorbild, dem du nacheiferst?
Jetzt so Vorbild per se würde ich nicht sagen. Ich kann mich da mal nur anschließen, weil ich finde, er hat sehr viel richtig gemacht. Das ist der Dr. Benedikt Brandau von der Jenoptik. Hat mich ganz sehr unterstützt bei Jugendforsch und unterstützt mich auch weiterhin. Er ist da wirklich hinterher. Das ist einer von den Menschen, die es wirklich versuchen. Aber ich vermute mal, jeder Physiker hat so seinen persönlichen Helden. Bei mir, also ich müsste wahrscheinlich François Englert sagen, aber in meinem Herzen ist es am Ende immer noch Dirac. Deswegen, Dirac war auch als Kind schon immer mein großer Held, würde ich sagen.
Was macht Dirac zum Helden? Erklär das ein bisschen, gib ein bisschen Kontext.
Also was ich schon immer besonders interessant fände, ist der Dirac-See. Das ist ein, einfach gesagt, Gedankenexperiment, in dem man behauptet, dass es ein Meer aus unendlichen, nicht simultanen Energiezuständen gibt. Das heißt quasi, wir haben einen Raum, der unfassbar groß oder unfassbar klein ist. Und da drin ist so viel oder so wenig Energie, wie es für den Raum eigentlich gar nicht zulässig ist. Und das ist tatsächlich ein sehr interessantes Gedankenexperiment, weil man darüber Energiefronten beschreiben kann. Ich weiß nicht, es gibt so eine Serie, Neon Genesis Evangelion, da drin gab es, was das hieß, AT-Feld. Das ist quasi eine Art Schwarm, ein physikalisches Feld. Und das lässt sich über einen Dirac-See beschreiben. Das ist sehr interessant. Und ich bin tatsächlich damals über Forscher und Erfinder, das ist eine französische Kinderserie, auf den gekommen. Auch wenn es eine Episode über ihn gab, bin ich so in die Wissenschaft und auch auf ihn gekommen. Deswegen, Dirac hat einfach sehr viel erreicht, hat sehr viele sehr unorthodoxe Sachen gemacht, meiner Meinung nach, und hat als Physiker alles erreicht, was ich auch erreichen will. Deswegen ist das mein persönlicher Held, würde ich sagen.
Das ist doch toll, dass man so jemanden schon zur Kindheit findet und dem auch einen Antrieb gibt, nachzueifern, auch in die Forschungskarriere reinzugehen. Jetzt beschäftigen Thomas und ich uns auch in diesem Podcast, aber nicht nur, auch oft mit Kontextfaktoren, die dazu verhelfen. Wir nennen das dann auch Ökosysteme, dass Menschen innovativ sind, dass Menschen tolle Unternehmen gründen oder tolle Erfinder werden. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie ihr auch das als Persönlichkeitsmerkmale seht, was wichtig ist, um Forscher zu sein, Vorbilder. Man muss über Zufälle stolpern. Jetzt würde mich schon auch interessieren, so das deutsche Bildungssystem, inwiefern das euch geholfen hat, all diese Fähigkeit zu entwickeln und da heute zu sein, wo ihr seid. Also Ben, das können jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, aber der bläst schon so leicht die Backen auf. Da bin ich ganz gespannt, was er dazu zu sagen hat. Also Ben, wo hat die Schule dir geholfen oder wo müsste sie vielleicht noch mehr tun?
Also ich muss sagen, das ist wahrscheinlich ein bisschen unfair. Ich habe damals meinen Realschulabschluss tatsächlich in Sachsen gemacht, in Netschka, in der Schule Felix Mausberger. Die Lehrer haben mich natürlich unterstützt, sie haben mir bei Jugendforscht freigegeben, aber quasi jetzt einfach die Unterstützung in der Forschung war nie da, das habe ich auch nicht erwartet. Als ich dann meinen Abschluss gemacht habe, jetzt mittlerweile bin ich auf dem Ulf-Merbold-Gymnasium. Ich muss die 10. Klasse nochmal machen, wegen der Fremdsprache und weil das Abi in Thüringen nun mal die 3 Jahre braucht. Ich bekomme definitiv mehr Unterstützung, vor allem mental. Das Problem ist, also ich predige ja immer von wissenschaftlichen Communities einbringen und laut werden, aber in der Schule mache ich das tatsächlich gar nicht. Also da muss ich auch einfach zugeben, bin ich wahrscheinlich selber das Problem. Aber ich bin nicht der Einzige von meiner Schule, der bei Jugendforscht mitgemacht hat. Gab auch welche in Geo und Raum und eine in Arbeitswelt. Das sind auch tolle Projekte und die wurden von der Schule sehr gut unterstützt. Das sind dann teilweise Seminarfacharbeiten gewesen. Da kann definitiv Gutes bei rumkommen. Aber mir persönlich, ich brauche einfach den schulischen Kontext dafür nicht, ehrlich gesagt.
Jamila, du hast ganz zu Beginn von Neugierde gesprochen, von selbstkritisch zu sein. Sind das auch Dinge, die die Schule, die das Bildungssystem einem mitgibt, einem hilft zu prägen? Ist das etwas, das, was du heute bist als Forscherin, ist das etwas, was die Schule auch ganz positiv mit unterstützt hat? Und wo würdest du Verbesserungsmöglichkeiten sehen?
Also das ist jetzt nicht etwas, was ich primär durch die Schule gelernt habe, sondern eher in meinem freiwilligen Jahr. In der Schule war es auch gut, da hatten wir auch oft Diskussionsrunden zu verschiedenen Themenbereichen, aber ich denke, das war auch eher darauf ausgelegt, dass man immer versucht, sag ich mal, ein Pro- und ein Kontra-Argument zu finden, was auch gut ist. Ich denke nur, dass man auch nicht genügend Zeit hat, in 45 Minuten ein sehr tiefgründiges Gespräch zu führen zu einem teilweise komplexen Thema, dass man auch dadurch vielleicht nicht so die Möglichkeit hat, sich richtig reinzudenken oder erstmal richtig reinzulesen und dass man sich sehr oft auch eher darauf reinstürzt, dass man vielleicht auch da teilweise erstmal eine, sag ich mal, Vorarbeit leisten könnte zu dem Thema, dass man dadurch mal was nachlesen könnte, dass man das Recherchieren auch eher lernt und dass man dann auch versucht dann, solche Diskussionen vielleicht über einen längeren Zeitraum dann zu führen und nicht nur über, sag ich mal, 30 Minuten, was aber auch verständlich ist, da es ja gerade eng getackert ist.
Ja, den Aspekt können wir alle gut nachvollziehen. Malte, welches Fach würdest du der Schule hinzufügen, damit wir mehr Forscherinnen und Forscher wie euch produzieren?
Hinzufügen weiß ich nicht, ob es da tatsächlich wirklich einfach gibt. Ich denke,
dann nimm eins weg.
Wegnehmen ist auch nicht unbedingt zielführend dafür, sondern eher generell das Konzept zu modifizieren, dass es nicht mehr unbedingt hauptsächlich darum geht, Dinge auswendig zu lernen, sondern auch wirklich einen Eigenantrieb daran zu entwickeln, solche Dinge eben auch herauszufinden und zu verstehen.
Und welche Rahmenbedingungen müssten wir konkret schaffen, damit das noch mehr Menschen möglich ist, auch aus eurer Generation sich so zu entfalten, wie ihr das gerade tut? Welchen Wunsch hättet auch ihr, welche Art von Unterstützung ihr jetzt in die Zukunft gedacht bräuchtet, um euch ideal zu entwickeln? Wer hat hier einen ersten Gedanken? Jamila, auf geht's.
Mein erster Gedanke wäre, dass man vielleicht Schule eher so gestalten könnte, dass es teilweise Stunden gibt oder genereller, dass man nicht so darauf ausgerichtet ist, immer was Richtiges zu sagen. Weil in meiner Schule hatte ich halt immer das Problem, dass ich nie getraut habe, was zu fragen, weil ich immer nur was Richtiges sagen wollte. Aber das liegt ja auch an der mündlichen Note. Da können jetzt Lehrer auch nichts richtig dafür. Da habe ich auch mal mit meinem Lateinlehrer drüber geredet, dass er halt zwei Rollen spielen muss. Einmal die des Lehrenden und einmal die des Bewerters. Und dass es ihn auch in eine sehr schwierige Rolle bringt, da er ja gerne Menschen was beibringt. Und das war auch teilweise einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt so weit in meiner Studie gekommen bin, weil ich mit meinem Betreuer immer drüber reden konnte. Und ich konnte auch teilweise, sag ich mal, dumme Fragen stellen oder dumme Sachen machen oder sagen. Und das war halt gar nicht schlimm, da sind wir halt zusammen drauf gekommen. Und ich denke, das geht halt primär darum, auch dass man sich wohlfühlt und dass man auch sich traut, mal was zu fragen. Weil das halt die Sachen sind, die einen weiterbringen letztendlich.
Gibt es weitere wichtige Gedanken, die ihr jetzt hier auch mal der Öffentlichkeit mitteilen möchtet? Welche Rahmenbedingungen braucht ihr? Jetzt ist die Chance. Lieber Ben, was brauchst du?
Das könnte ich gar nicht so genau sagen. Also ich arbeite gerne mit dem, was ich habe. Aber ich verstehe bei vielen Menschen, wenn sie das einfach nicht können oder wollen. Also was mir persönlich auffällt, viele wissen gar nicht, was Jugendforscht ihnen überhaupt bringt, so gesehen. Also viele in meiner Klasse wussten weder, was Jugendforscht ist, noch was mir das bringt, was denen das bringen könnte. Ich denke einfach, also man sollte natürlich nicht den Fokus auf die Preise legen, die sind eher Nebensache, aber sie sind halt eben für viele doch Motivation. Deswegen, ich denke einfach, man sollte ein bisschen mehr Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig Wissenschaft überhaupt ist und da vielleicht auch ein bisschen mehr an den Schulen predigen. Also viele Lehrer komme aus einem rein akademischen Bereich, nicht aus einem Forschungsbereich. Gibt dann natürlich auch Ausnahmen. Ich denke einfach, es ist wichtig, dass alle ein bisschen dafür sensibilisiert werden, wie wichtig es ist, dass wir uns quasi in eine Zukunft, in eine gute Zukunft hinein entwickeln. Und das fängt bei Bildung an und hört bei Forschung auf an der Stelle. Obwohl es natürlich nie aufhören sollte, aber es ist einfach sehr wichtig, den Weg zu zeigen. Also ich zum Beispiel habe auch sehr lange Zeit nicht kapiert, wie es funktioniert, Doktor zu werden, also zu promovieren. Das wollte einfach nicht in meinen Kopf rein, weil es einfach ein eigentlich so abwegiger Weg ist, meiner Meinung nach. Ich meine, man geht 4 Jahre Grundschule, erst dann noch 7, 8 oder 9 Jahre Gymnasium, dann alternativ könnte man natürlich auch eine Ausbildung nach der Realschule machen, dann kann man studieren, dann kann man wieder nicht studieren, wenn man irgendwas falsch macht. Das ist einfach sehr undurchsichtig, meiner Meinung nach. Und das schreckt einfach viele ab. Deswegen, ich denke, man sollte auch da mehr darauf vorbereitet werden.
Interessante Gedanken. Ich muss sagen, ich teile vieles, was du gesagt hast. Jetzt habe ich selber eine Promotion durchlaufen, schon ein bisschen länger her, aber interessant, wie du schon drauf schaust und weil du die Frage aufgebracht hast, Malte, wie würdest du sie denn beantworten? Was bringt einem denn an Jugendforscht teilzunehmen? Was wird es dir für dein Leben bringen?
Also es bringt auf jeden Fall sehr viel, dass man sehr viele Kontakte findet, die eben auch sich gerne mit einem über diese Themen auch unterhalten und auch Verbindungen knüpft, die dann auch länger halten. Das ist, würde ich sagen, eines der wichtigsten Punkte bei Jugendforscht, der Austausch mit den Gleichgesinnten und auch wirklich ein Punkt, der nicht allzu bekannt ist. Und wenn man jetzt von außen drauf schaut und noch nie teilgenommen hat, das denkt man dann auch eigentlich nicht wirklich dran, sondern man denkt wohl eher an die Teilnahme an das Projekt und an die Preise.
Jetzt möchte ich so Richtung Abschluss unseres Gesprächs hier noch auf Aspekte eingehen, die Thomas und mich auch immer interessieren und zwar generell auch die Neugierde, die Lust auf Technologie und gerade in Deutschland, die Deutschen beschreibt man ab und an als technologieskeptisch oder technologieavers oder nicht besonders gut darin, neue Technologien auch tatsächlich in den Alltag zu übersetzen. Mal euch gefragt, auch in eure Generation, wie viel spricht man über neue Technologien, über Quantum Computing, über Fusionsenergie, über die KI? Wie viel ist das bei euch Thema und ist es eher positiv oder mit vielleicht dem einen oder anderen Risiko auch besetzt? Jamila, wie ist das bei dir?
Also bei mir, ehrlich gesagt, höre ich in meinem Umfeld kaum was davon. Aber wenn man mal drüber spricht, es gibt halt teilweise Personen, die sich sehr dafür interessieren. Und dann ist immer die Meinung von den meisten halt immer rum, dass es zu schwer wäre, überhaupt sowas zu verstehen und dass man sich damit eigentlich auch erst recht nicht damit beschäftigen möchte. Deswegen geht sowas auch sehr oft unter. Also dass es eher nur für, sag ich mal, sehr schlaue Leute ist. Das ist irgendwie, glaube ich, so ein Stereotyp gerade.
Dabei betrifft ja jede Technologie irgendwann dann auch meistens alle in der Historie der Menschheit oder hat eine Wirkung auf ganz, ganz viele Menschen. Malte, wie ist das in deinem Kreis der Freunde, in der Familie? Wie viel diskutiert ihr über neue Technologien?
Ja, also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wo jetzt das Interessengebiet der Freunde liegt. Mit den einen diskutiert man mehr über das, mit den anderen über das. Aber an sich ist, denke ich, die Diskussion schon auch da.
Ben, mit wem diskutierst du?
Ich kann mich eigentlich Jamila nur anschließen. Bei mir wenig tatsächlich. Also meine Familie sind keine Akademiker, meine Freunde noch weniger. Deswegen Diskussion ist immer schwierig. Die erste Anlaufstelle wäre logischerweise wahrscheinlich das Internet, aber da kommt man sehr schnell dazu, als Idiot bezeichnet zu werden. Deswegen lasse ich das in der Regel. Ansonsten natürlich die Kontakte, die ich jetzt durch Jugendforscht geknüpft habe, sind dort extrem wertvoll. Also auch jetzt, als ich mein Praktikum bei der Jenoptik war, ich konnte mich eigentlich mit allen dort sehr gut unterhalten, halt eben weniger jetzt über das, was ich bei Jugendforsch gemacht habe, mehr über Technik allgemein, wo sich das alles hinentwickelt. Aber es war auch sehr interessant, weil jetzt so in der Physik bin ich wie in einer Art Bubble die meiste Zeit. Ich bekomme mit, was passiert in Sachen Quantencomputer, was passiert in Sachen Quantenverschränkung, was passiert in Sachen Kosmologie von großen oder kleinen Halos. Aber ich bekomme sehr wenig mit, was zum Beispiel in Lasertechnologie gerade abgeht oder in Screening, Medizintechnik, Interferenzhardware, KI auch teilweise. Ist einfach sehr interessant, da vieles mitzubekommen. Deswegen Jugendforscht war auch eine sehr gute Stelle zum Diskutieren, meiner Meinung nach.
Und ich glaube, das zeichnet diese Jugendforsch-Community auch aus. Und ich finde es ganz toll, dass sie sich so bildet und aus wie vielen unterschiedlichen Perspektiven und Disziplinen ihr ja Projekte vorangetrieben habt. Und letzte Frage, und die müssen wir in diesem Podcast hier stellen, weil wir uns auch immer damit beschäftigen, wie aus Invention, aus Forschung nachher auch erfolgreiche Unternehmen und Gründungen werden. Jetzt würde mich noch tatsächlich interessieren, die Karriere als Gründerin oder Gründer, das eigene Unternehmen auf Basis eurer Forschung zu bauen. Ist das ein Antrieb? Ist das ein Karriereweg, den ihr auf dem Radar habt? Malte, wie ist das bei dir? Du bist ja schon fast da mit deiner Anwendung.
Ja, also es ist auf jeden Fall was, was ich im Auge behalte, aber ich sehe es jetzt auf jeden Fall noch definitiv nicht als gesichert an. Also sowas ergibt sich dann ja meistens auch. Insofern kann ich das jetzt noch nicht sagen und muss ich einfach schauen, wie sich das alles entwickelt.
Mhm. Jamila, wie ist das bei dir? Hast du Gründer in deinem Umfeld? Bist du irgendwo inspiriert, auch mal dein eigenes Unternehmen zu gründen?
Also es wäre schon schön, etwas zu entwickeln, was Menschen helfen könnte in der Zukunft. Daran wollte ich eigentlich auch gerne forschen. Aber gerade ist es noch alles sehr unklar, ehrlich gesagt.
Ja, da ist ja noch ein bisschen Zeit, aber ihr habt ja schon mal eine tolle Basis erreicht mit euren Forschungsprojekten und da kann man ja drauf aufsatteln. Aber schön auch, dass das Thema schon mal grundsätzlich im Kopf ist. Und bei dir, Ben, irgendwann erfolgreicher Gründer, dein eigenes Unternehmen, noch mehr forschen und Technologien in die Welt bringen, ist das etwas, was dich antreibt?
Neue Technologien in die Welt bringen, definitiv ja. Gründung, so semi. Mit dem Physikthema definitiv nicht, aber ich habe ja auch noch an anderen Dingen gearbeitet. Die Technik ist was, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, das definitiv noch weiterzuentwickeln. Also momentan ist es halt eben auf Kleinwindkraftanlagen ausgerichtet, also nicht die vertikalen, sondern wirklich die großen, die man kennt, halt eben im Mini-Format. Aber die Anwendungen sind dort prinzipiell grenzenlos, also warum bei den kleinen aufhören? Ich kann mich ja zu den großen hocharbeiten oder Schiffsschrauben, Turbinen von Flugzeugen. Die Möglichkeiten sind dort groß, also es ist definitiv sehr interessantes Forschungsgebiet und eine Gründung ist natürlich möglich, aber ich weiß nicht, ob ich mich darauf beschränken würde. Ich habe ja auch den Sonderpreis der Jugendunternehmen Summer School gewonnen. Da schaue ich mir das alles nochmal ein bisschen genauer an.
Sehr gut. Und ich finde es übrigens ganz erstaunlich, dass, also ihr seid sehr klar in euren Aussagen und habt auch einen sehr klaren Weg beschritten. Und euch geht es wirklich um die Sache. Das hört man raus, um Probleme zu adressieren mit euren Fähigkeiten. Und deswegen einfach nur nochmal zum Abschluss. Allerherzlichsten Glückwunsch für diese ganz tollen Errungenschaften schon bis heute. Und Thomas und ich und glaube ich viele andere sollten da ganz genau hinschauen, was daraus wird. Denn es ist wirklich beeindruckend, mit wie viel Engagement und Elan ihr diese Dinge vorantreibt, alleine und mit anderen zusammen. Und wir können einfach nur hoffen und es macht Hoffnung, dass ihr diesen Weg so weitergeht und noch viele andere inspiriert. Von daher in diesem Sinne herzlichen Dank, dass ihr heute da wart und für dieses Gespräch. Wir werden euch weiter verfolgen.
Vielen, vielen Dank.
Bis bald.
Das war Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn es euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.